Herzlich willkommen zur Guten Morgen Stern-Sendung, den Kurznachrichten am Donnerstag, den 27. Februar. Die Aufregung um die Kleine Anfrage der CDU hält weiter an. Nun haben so ziemlich alle Politiker rechts der CDU schwere Vorwürfe gegen Friedrich Merz erhoben. Die CDU will in der Anfrage lediglich wissen, ob die Organisatoren der Demos gegen die CDU staatlich finanziert werden bzw. in welcher Höhe. Die sogenannten NGOs erhalten seit vielen Jahren Millionen Euro Steuergeld. Übrigens nicht erst seit der SPD-geführten Bundesregierung, auch schon zu Zeiten Angela Merkels und der Großen Koalition. Und diverse Recherchen der jüngeren Vergangenheit haben eben gezeigt, dass diese steuerfinanzierten NGOs diese Demos häufig in Deutschland organisiert haben. Auch der amtierende SPD-Chef Lars Klingbeil geht die CDU nun scharf an. Er nutzt jetzt die Gelegenheit, um Druck auszuüben.
Dass ich mir keine Situation vorstelle, wo wir morgens in Arbeitsgruppen zusammensitzen und über die Investitionen in Bundeswehr, in Bahn oder Infrastruktur diskutieren. Und nachmittags erlebe ich, dass die Union genau solche Anfragen rausschickt und Organisationen, die unsere Demokratie schützen, an den Pranger stellt und in Frage stellt. Und deswegen muss die Union jetzt für sich klären, wie ernsthaft die in Gespräche mit der Sozialdemokratie gehen will. Aber das, was da gestern passiert ist mit dieser Anfrage, ist ein Foulspiel und die Union sollte nochmal sehr schnell in sich gehen, ob sie daran festhält.
Das klingt nach einem Erpressungsversuch und er könnte unter Umständen auch zum Erfolg führen. Die CDU ist für eine Mehrheit in der Regierung auf die SPD angewiesen. Diese kann nun selbstverständlich Druck ausüben, um ihren eigenen Willen und ihre eigene Agenda durchzusetzen. Es könnte aber noch deutlich schlimmer kommen. Neben Lars Klingbeil wird auch Saskia Esken an den Koalitionsgesprächen teilhaben und dabei natürlich eine führende Rolle spielen. Auf einer Anfrage des Tagesspiegel erklärte ein SPD-Sprecher, Sondierungen und Koalitionen werden von den Parteien verhandelt. Daher ist es selbstverständlich, dass die Parteivorsitzenden die Delegation zu diesen Gesprächen anführen. Esken selbst äußerte gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, dass die SPD bereit für Gespräche sei. Doch bisher habe sich CDU-Chef Friedrich Merz noch nicht bei ihr gemeldet. Aber die Tage von Saskia Esken an der Spitze der SPD dürften gezählt sein. Gerüchten zufolge wolle sie nicht erneut für den Parteivorsitz kandidieren. Während sich die Berliner Politiker über eine kleine Anfrage der CDU streiten und die Demokratie wieder einmal in großer Gefahr sehen, geht der Wahnsinn in Deutschland weiter. In Bielefeld gibt es am helllichten Tag eine Schießerei vor dem Landgericht. Ursächlich ist der aktuelle Prozess um einen getöteten Profiboxer. Um 9 Uhr begann gestern der Prozess um Behzad Imani. Vor Gericht steht der mutmaßliche Killer Hüseyin Akurt, der Mitte Juli in Brüssel festgenommen wurde. Ein zweiter Verdächtiger ist noch auf der Flucht. Um 13.30 Uhr fielen kurz nach Ende des Prozesses plötzlich Schüsse, etwa 150 Meter vom Ausgang des Landgerichts entfernt. Das Schussopfer ist der Bruder von Hüseyin Akurt. Diesem wird derzeit der Prozess gemacht. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, gemeinsam mit einem noch flüchtigen Komplizen den Profiboxer Behzad Imani getötet zu haben. In einem Video, welches im Internet kursiert, soll Hüseyins Bruder zu sehen sein, wie er durch die Schüsse schwer am Bein verletzt wird und dann weghumpelt. Der Schütze feuert auch auf den Vater, trifft diesen in der Lunge, er schwebt derzeit in Lebensgefahr. Die Tat geschah kurz nach dem 5. Prozesstag gegen Akurt. Der Verhandlung folgten auch Angehörige des getöteten Boxers, unter anderem sein Bruder saß mit im Gerichtssaal. Nachdem das Gericht Zeugen und eine Polizistin verhört hat und die Verhandlung für den Tag schließt, verlassen alle Beteiligten den Saal. Dann sind die Schüsse zu hören, die Wachtmeister rufen, da schießt einer. Insgesamt 2 Tatverdächtige wurden inzwischen festgenommen, ein dritter mutmaßlicher Täter ist noch auf der Flucht. Mittlerweile hat er telefonisch Kontakt zu einem Bielefelder Rechtsanwalt aufgenommen. Rechtsanwalt Peter Wüller bestätigte dies dem WDR. Sein mit Haftbefehl gesuchter Mandant werde sich in den nächsten Tagen den Ermittlungsbehörden stellen, sagte der Anwalt. Am Dienstag landete wieder ein Flieger aus Afghanistan in Deutschland. Statt Afghanen auszuweisen und Straftäter abzuschieben, holt die deutsche Politik jeden Monat etwa 140 bis 150 Afghanen per Charterflug auf dem Expressweg nach Deutschland. Etwa 36.000 sind mittlerweile hier angekommen. 48.000 haben von der deutschen Bundesregierung bereits eine Zusage für ihre Aufnahme erhalten. Ein Bericht der Bild-Zeitung enthüllt nun, das Versagen für die Abschiebungen liegt auch an den sehr strikten Regelungen und den Öffnungszeiten für die Rückführungen. Rückführungen strikt nach Stundenplan. Italien hat im Januar zugestimmt, 1.014 Dublin-Flüchtlinge zurückzunehmen. Allerdings bitte nur von Montag bis Freitag, jeweils 8 bis 14 Uhr. Erinnert schwer an die Deutsche Telekom, wenn die vorbeikommen möchte, um den Internetanschluss freizuschalten. Die kommen zwischen 8 und 18 Uhr, haben also großzügigere Öffnungszeiten als die europäischen Nachbarstaaten. Auch Kroatien, sie haben 601 Rücknahmen zugestimmt. Sie nehmen die Flüchtlinge zu denselben Zeiten, also auch nur zwischen 8 und 14 Uhr zurück. Rückführungen außerhalb dieser Zeiten sind nicht möglich. Problematisch ist so ein strenger Stundenplan, vor allem mit Blick auf die hart umkämpfte Verfügbarkeit der Charterflüge selbst. Denn die müssen oft erst Passagiere an andere Ziele bringen, bevor sie dann für einen Flüchtlingsflug zur Verfügung stehen. Oft zu spät, um im vom Zielland vorgegebenen Zeitfenster anzukommen. Die Schweiz nimmt Flüchtlinge nur Montag bis Donnerstag zwischen 8 und 15 Uhr zurück. Polen sogar nur von Montag bis Donnerstag zwischen 8 und 14 Uhr, also noch eine Stunde weniger Zeit als in der Schweiz. Etwas großzügiger sind da die Franzosen. Hier dürfen die Dublin-Flüchtlinge von Montag bis Freitag zwischen 7 und 18 Uhr ankommen, vergleichbar mit der Deutschen Telekom. Nur in Spanien dürfen aus Deutschland zurückgebrachte Flüchtlinge auch nach 18 Uhr ankommen. Allerdings nur von Montag bis Mittwoch, und zwar von 9 bis 21 Uhr. Am Donnerstag sind Rückführungen nur bis 18 Uhr möglich, am Freitag gar nicht. Bulgarien nimmt Dublin-Flüchtlinge nur montags bis donnerstags 8 bis 14 Uhr auf. Und nicht nur das, außerdem akzeptiert das Land nur 2 Sammelüberstellungen pro Woche aus der EU mit gecharterten Flugzeugen. Die Höchstzahl der mit Charterflugzeugen zu überstellenden Personen wurde auf 10 Personen festgelegt pro Woche aus der gesamten EU. Und Flüge müssen mindestens 7 Tage vorher angekündigt werden. Die bittere Rückführungsbilanz für das Jahr 2024: von 74.583 Fällen, in denen Deutschland die Überstellung in das nach dem Dublin-Verfahren zuständige EU-Land beantragt hatte, fand die Abschiebung in gerade einmal 5.827 Fällen tatsächlich statt. Das ist dann eine positive Bilanz von 7,8%. Nachdem kürzlich kaum Straftäter, sondern vor allem Frauen und Kinder abgeschoben wurden, legt das Land Hessen jetzt richtig nach. Am Dienstagabend hob eine Maschine mit 46 Migranten Richtung Pakistan ab. Laut Bildinformationen bestand die Hälfte davon aus Straftätern, die anderen saßen teilweise in Abschiebehaft. Sicherheitskräfte begleiten in den späten Nachmittagsstunden am Frankfurter Flughafen 46 Migranten durch die langen Gänge des größten deutschen Flughafens. Überall abgesichert, dass niemand flüchten kann. Denn von den 46 Migranten sind rund 20 Schwerkriminelle. Diese Abschiebungen in Hessen stehen in einem sehr harten Kontrast zur Wahlkampfshow von Nancy Faeser kurz vor der Bundestagswahl. Da wurden vom Bundesinnenministerium 3 Flieger in Richtung Türkei für insgesamt 98 Migranten organisiert, hauptsächlich Frauen und Kinder. Die Straftäter dagegen, die bleiben weiter in Deutschland. Hessens Ministerpräsident Boris Rhein von der CDU äußerte sich gegenüber der Bild-Zeitung: "Wir in Hessen reden nicht, wir handeln. Wer sich illegal bei uns aufhält, muss Deutschland wieder verlassen." Die Migranten im Flieger nach Pakistan kamen aus ganz Deutschland. Sogar 3 abgelehnte Zuwanderer aus Österreich waren im Flieger von Frankfurt nach Islamabad. Vergangene Woche hatte Hessens Innenminister Roman Posek die Abschiebung von Frauen und Kindern in die Türkei vor der Wahl durch Bundesinnenministerin Faeser als unechte Rückführungsflüge und reine Symbolpolitik hart kritisiert. Doch das waren nicht die einzigen Abschiebungen von Hessen aus. Gestern wurden nach dem Dublin-Verfahren 7 Menschen in andere europäische Staaten überstellt. Darunter waren auch afghanische, syrische und türkische Staatsbürger. Es scheint also doch zu funktionieren und nicht nur am mangelnden Willen der Bundesregierung zu liegen. Björn Höcke wurde im Landtagswahlkampf sehr scharf angegangen und ein möglicher Alleingang bei Abschiebungen vom Land Thüringen wurde als vollkommen absurd dargestellt. Schließlich könne ein Bundesland gar nicht allein solche Entscheidungen treffen. Hessen macht es nun vor. Jetzt müsste der Rest von Deutschland nur noch nachziehen. Hessen kündigt weitere Abschiebeflüge von Frankfurt aus an, vorwiegend mit Straftätern. Ein neuer Bundestag wurde gewählt und es gibt auch endlich wieder eine Gehaltserhöhung. Ab Juli um 5,4%. Damit steigt das Bruttogehalt, die Diät der Abgeordneten, auf 11.833,47 €. Das geht aus vorläufigen Berechnungen des Statistischen Bundesamtes zur Lohnentwicklung hervor. Danach würden die Diäten von derzeit 11.227,20 € um 606 € zulegen. Es wäre die zweitstärkste Erhöhung seit Jahrzehnten für die Parlamentarier. Erst im vergangenen Jahr hatten sich die Abgeordneten eine Erhöhung um 6% genehmigt. Wenn der neue Bundestag zustimmt, würden die Diäten innerhalb von 2 Jahren um fast 1250 Euro steigen. Die Diätenfrage könnte eine der ersten Abstimmungen des neu gewählten Bundestages sein. Traditionell entscheiden die Abgeordneten zu Beginn einer Wahlperiode über eine automatische Anpassung ihrer Bezüge für 4 Jahre. Maßgeblich ist dafür der sogenannte Nominallohnindex des Statistischen Bundesamtes für das vergangene Jahr. Von der Erhöhung profitieren aber nicht nur die aktiven Abgeordneten, sondern auch die ausgeschiedenen Parlamentarier. Denn das Übergangsgeld, welches bis zu 18 Monate nach dem Ausscheiden gezahlt wird, und die Pension richtet sich nach den aktuellen Diäten. Konkret: Ein Abgeordneter, der aus dem Bundestag ausgeschieden ist, bekommt künftig insgesamt bis zu knapp 11.000 Euro mehr Übergangsgeld als bisher. Die Pension eines Abgeordneten steigt durch die Erhöhung von bisher 281 Euro pro Mandatsjahr auf 296 Euro. Das wird übrigens auch on top zur regulären eigentlichen Rente später gezahlt. Also als Beispiel: eine Emilia Fester mit guten 3 bis 3,5 Jahren im Deutschen Bundestag erhält dann etwa eine Rente in Höhe von 1.000 Euro monatlich, ohne je einen einzigen Tag gearbeitet zu haben. Nach einer vollen Legislatur steht einem Abgeordneten dann eine Pension in Höhe von 1.183 Euro zu, statt wie bisher 1.123 Euro, also 60 Euro mehr. Ein Durchschnittsverdiener müsste für eine Rente in dieser Höhe 30 Jahre lang arbeiten gehen. Am stärksten profitieren aber von den Diätenerhöhungen der künftige Parlamentspräsident und seine Stellvertreter. Dem Präsidenten steht eine zusätzliche Diät als Amtsgehalt zu, macht insgesamt 23.667 Euro. Damit ist das Amtsgehalt des Bundestagspräsidenten sogar höher als das des Bundespräsidenten und des Kanzlers. Die Bundestagsvizepräsidenten erhalten eine halbe Diät als Amtsgehalt, insgesamt 17.750 Euro. Zur Erinnerung: die Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt, eine gelernte Küchenhilfe, hat in ihrem Wahlkreis, wo sie das Direktmandat verfehlt hat, ganze 3,3% der Stimmen geholt. In Deutschland zeigen sich viele Menschen schockiert über das AfD-Wahlergebnis. Zum Beispiel die Präsidentin der Jüdischen Studierendenunion. Sie kündigt an, dass sie Abstand von Deutschland gewinnen wolle. In einem Interview mit der Jüdischen Allgemeine teilte die Aktivistin ihr Vorhaben mit. Auf die Frage, wohin sie gehen wolle, antwortete sie: "Das ist eine gute Frage. Ich habe schon mal jeweils ein Jahr in Israel und in Frankreich gelebt. Auch Belgien habe ich aus beruflichen Gründen ins Auge gefasst, auch wenn dort der Antisemitismus noch schlimmer ist als hierzulande." Und sie redet hier nicht vom muslimischen Antisemitismus, nein, sie redet von dem, der mutmaßlich von der AfD und ihren Anhängern und Sympathisanten ausgehen soll. "Es geht vor allem darum, dass ich Abstand von Deutschland brauche. In den vergangenen 2 Jahren habe ich mich sehr von diesem Land entfremdet." Auf die Frage, in was sie vom Wahlergebnis halte, äußerte sie sich: "Überrascht war ich von dem Ergebnis nicht, ernüchtert aber schon. Jeder 5. in Deutschland hat die AfD gewählt. So viele Menschen, mit denen ich im Supermarkt an der Kasse stehe, mit denen ich zusammen zur Uni gehe, die meine Nachbarn sind, haben wissentlich einer in großen Teilen gesichert rechtsextremen Partei ihre Stimme gegeben. Ich mache mir Sorgen um meine Eltern, die nicht deutsch aussehen und einen Akzent haben, und um meine Großmutter, die abgeschoben werden könnte, sollte ihr Aufenthaltstitel einmal nicht verlängert werden. Für mich ist mit dieser Bundestagswahl eine rote Linie überschritten. Und mein Entschluss steht fest: ich werde Deutschland verlassen." Aber nicht nur Aktivisten sorgen sich um ihre Zukunft und haben Angst vor der AfD. Im Heute-Journal des ZDF wurde der SPD-Abgeordnete Herbert Wollmann interviewt. Er hat seinen Wahlkreis in Sachsen-Anhalt an die AfD verloren, und das sind seine Gedanken zur verlorenen Wahl.
"Ja, vielleicht nicht unbedingt Angst, aber es macht mich misstrauisch. Also wenn ich mir vorstelle, jeder Dritte, der mir begegnet, hat mich abgewählt oder läuft der AfD hinterher oder sieht nicht, was er eigentlich gewählt hat, Höcke, und was dahinter kommt, dann finde ich das schon sehr bedenklich. Ja, das, da überlegt man manchmal: willst du hier überhaupt noch leben? Muss ich ganz ehrlich sagen."
Nach der annullierten Wahl in Rumänien wurde der Ex-Präsidentschaftskandidat Calin Georgescu verhaftet. Und das nur wenige Stunden, bevor er seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahlen einreichen konnte. Die erste Runde hatte er gewonnen, bis die Wahl völlig demokratisch vom korrupten Verfassungsgericht in Rumänien annulliert wurde. Das bestätigte Georgescus Wahlkampfteam auf dessen Facebook-Profil. Die heftigen Vorwürfe der Staatsanwaltschaft, Anstiftung zu Aktionen gegen die verfassungsmäßige Ordnung, Verbreitung falscher Informationen, falsche Angaben zur Wahlkampffinanzierung, Gründung einer faschistischen und antisemitischen Organisation, öffentlicher Kult für Verbrechen gegen die Menschlichkeit und für faschistische und rassistische Ideologien. Die Polizei griff zu, als Gorgescu gerade in der rumänischen Hauptstadt Bukarest im Auto unterwegs war. Auf TV-Bildern ist zu sehen, wie der Politiker das Gebäude der Staatsanwaltschaft betritt, flankiert von Polizisten. Während seines Verhörs demonstrierten hunderte Anhänger des Ex-Präsidentschaftskandidaten vor dem Gebäude. Medien berichteten unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft, dass er nach einem 5-stündigen Verhör unter Auflagen auf freiem Fuß kam. Gorgescu hatte die erste Runde der Präsidentschaftswahl in Rumänien am 24. November überraschend für sich entschieden. Doch kurz vor der Stichwahl annullierte das Verfassungsgericht die erste Runde. Der Grund? Unregelmäßigkeiten bei der Wahlkampffinanzierung. Die Wahl muss wiederholt werden. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass die amtierende Regierungspartei selbst in den Wahlkampf manipulativ eingriff und zahlreiche Influencer dafür bezahlte, um für sie Wahlkampf zu machen. Diese machten entgegen der Abmachungen aber Wahlkampf für Gorgescu. Martin Sonneborn schreibt dazu auf der Plattform X. Zum ersten Tag seines verfassungswidrigen Verbleibs im Amt hat der rumänische Präsident Klaus Iohannis mitgeteilt, dass russische Einflussnahme leider immer sehr, sehr schwer nachzuweisen sei. Weniger schwer war es für die rumänische Steuerbehörde offenbar, die Finanzierung der inkriminierten TikTok-Kampagne zu seiner eigenen Partei, der PNL, zurückzuverfolgen. Demnach hätte Iohannis unter Mitwirkung des rumänischen Geheimdienstes und des dortigen Verfassungsgerichts sowie dem Jubel der EU-Kommission den Grund für seinen massiven Eingriff in die demokratische Gesellschaftsordnung selbst geschaffen. Auch hier bleibt es abzuwarten, wie sich die Dinge weiterentwickeln. Das waren die Kurznachrichten und Meldungen am Morgen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und fürs Zuhören. Wenn ihr hier in Zukunft nichts verpassen möchtet, würde ich mich freuen, wenn ihr mir hier folgt. Wir hören uns hier morgen früh wieder. Ich sage Tschüss und bis dahin, macht's gut.